da war ein Wahnsinnsprozess dahinter, auch mit unglaublichen Leuten. Das Kompetenzteam ist ja öffentlich. Hermann Gerland, Peter Herrmann als Legenden, dann Sandro Wagner, Sven Bender, Lars Bender, Hanno Balic, Daniel Stredak, Lena Lotzen, Sabine Loderer, Nicola Ludwig. Also allein in dem Kompetenzteam ist ja schon wahnsinnig viel Wissen und Unterschiedlichkeit auch vorhanden. Aber wir haben das natürlich auch mit unglaublich vielen Menschen in ganz Deutschland auf verschiedensten Ebenen gechallenged und besprochen. Und daraus ist das Produkt geworden, mit dem wir alle mit sehr, sehr gutem Gewissen rausgehen können als Trainingsphilosophie Deutschland. Ich bin natürlich sehr verbunden mit Edin Terzic. Wir haben zusammen studiert, sind enge Freunde. Ich habe ihn damals als Co-Trainer zum BVB geholt, mit dem Sven Mislintat zusammen. Und wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet, sind aber bis heute sehr, sehr eng befreundet. Das ist natürlich eine Verbindung, die, ich meine, das braucht jetzt jedes Gespräch wieder eine Fortbildung und da passiert so viel. Deswegen bin ich da auch sehr stolz auf das, was Sie jetzt da machen.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, eine neue Ausgabe vom Leader Talk und ich freue mich heute mit Hannes Wolf zu sprechen, dem DFB-Sportdirektor für Nachwuchstraining und Entwicklung und es wird mit Sicherheit ein sehr spannendes Gespräch. Schön, Hannes, dass du heute mit dabei bist.
Sehr gerne und einen schönen guten Tag.
Ja, Hannes, ich gehe mal so vor, dass ich auch erstmal die Trainerstationen so ein bisschen präsentiere, weil das hat nicht jeder auf dem Schirm, welche Stationen eigentlich so hinter einem liegen und wo vor allen Dingen so die Anfänge auch gelegen haben. Deswegen ein kleines Review zu dir, zu deiner Trainerkarriere. Ich bin natürlich angewiesen auf die Daten im Internet ein Stück weit. Mal schauen, ob das alles so stimmig ist. Ich habe gelesen, dass es 2005 als Spielertrainer losging bei Eintracht Ergste. Danach auch nochmal Spielertrainer beim ASC Dortmund mit 2 Aufstiegen bis in die Westfalenliga und dann 2009 der Wechsel zu Borussia Dortmund, Co-Trainer der Amateurmannschaft, 1 Jahr Trainer der U19, interimsweise auch nochmal bei den Amateuren ausgeholfen und dann von 2011, 2015, 4 Jahre U17, Trainer von Borussia Dortmund, von 2015 bis 2016 nochmal die U19. Ja, und dann September 2016 der Sprung zum VfB Stuttgart, 2. Liga, Aufstieg mit dir, Hannes, und bis 2018 für die Schwaben gearbeitet. 2018, 2019 HSV, der Hamburger SV, auch in der 2. Liga, dann in Belgien unterwegs gewesen beim RC Genk und dann kam der Wechsel zum DFB, U18 nochmal interimsweise auch in der Bundesliga trainiert, Bayer Leverkusen für die Rückrunde 2021 und dann auch wieder beim DFB zurückgekehrt, die U19, die U20, Interimstrainer gewesen, kurzzeitig mit Rudi Völler auch im letzten Jahr und dann die Ernennung zum Sportdirektor für Nachwuchstraining und Entwicklung beim DFB. Hannes, was ist so der erste Gedanke, der dir so kommt, wenn du hörst, ja, deine Station so zusammengefasst mal hörst?
Ja, dass die Sendung jetzt schon fast zu Ende ist wahrscheinlich, weil es ist schon ganz schön viel passiert. Also es ist schon ein ganz schöner Weg. Ich bin ja mit 43 Jahren eigentlich immer noch relativ jung für einen Trainer. Aber dadurch, dass ich mich damals so verletzt habe und dann habe ich im 1. FC Nürnberg in der 2. Mannschaft gespielt, und dann dementsprechend mit 23 schon angefangen als Coach. Und das sind einfach 20 Jahre. Und ein paar Sachen gingen ein bisschen zu schnell, wenn ich das höre. Mhm. Da hätte man noch ein bisschen bleiben können und weitermachen können. Aber so ist der Fußball. Aber insgesamt natürlich eine fantastische Reise mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Über den Amateurbereich, in den Jugendbereich, in die Entwicklung, dann in die Profimannschaften. Und dann wieder zurück in die Entwicklungsmannschaften, aber jetzt auch mit der U20 auf einem tollen Niveau. Die ist ja schon ein bisschen älter, die Spieler. Ist schon erstes, zweites Seniorenjahr. Aber es hört sich trotzdem für mich gut an, weil ich weiß ja, wo es losgegangen ist. Mhm. Und da hätte ich damit nicht gerechnet, dass das mal so wird.
Darf ich da kurz mal dran anknüpfen? Was würden denn die Spieler von Eintracht Ergste heute sagen über den Trainer Hannes Wolf?
Ja, das weiß ich sogar, weil ich da noch zu einigen guten Kontakt habe. Ja, das war schon für die, ich meine, ich war schon da sehr motiviert, habe Sport studiert, hatte beim 1. FC Nürnberg gespielt, hatte da schon auch Ideen und wir haben da ganz, ganz toll zusammengearbeitet, haben damals das Entscheidungsspiel um Aufstieg verloren im Elfmeterschießen. Aber das, ich glaube schon, dass die sagen, dass das cool war, dass das eine besondere Zeit war. Und die kannten das ja nicht, dass jemand da hinkommt und sie so noch ausbilden will als Fußballer in der Seniorenmannschaft in der Kreisliga. Aber den Impuls hatte ich schon immer, so das Beste aus den Spielern rauszuholen. Ich glaube auch, dass sie das auch im Nachhinein so wahrnehmen.
Das Beste aus den Spielern rausholen. Und du hast ja diesen Gedanken eben auch schon mal gesagt, also was du alles schon gemacht hast. Also diese vielfältigsten Funktionen. Bundesliga trainiert, zweite Liga trainiert, im Ausland gewesen, Jugend noch und nöcher, Amateurteams in unteren Klassen und beim Verband in vielfältigen Funktionen. Und immer wahrscheinlich stand im Vordergrund, die Spieler besser zu machen. Oder was gibt es noch, so was dich da so antreibt, dass du immer wieder neu dich auf die verschiedensten Stationen einfach auch eingelassen hast, wo andere vielleicht einen anderen Weg gewählt hätten? Klingt es bei dir nach einer großen Neugierde und Lust vor allen Dingen?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man einen Punkt nimmt, dann war ich schon so eine Art besessen davon, dass die Spieler besser werden, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das bedingt sich ja auch, wenn man das eine Zeit lang macht und Vollgas gibt, dass sich dann einige auch gut entwickeln. Und dann waren wir auf dem Niveau, wo wir gerade waren, dann einfach in manchen Phasen auch erfolgreich. Natürlich nicht in allen Phasen. Das habe ich ja gerade schon auch anklingen lassen. Ein paar Sachen gingen ein bisschen schnell, als dass man da richtig reinkommt, weil Entwicklung ja auch ein bisschen braucht. Du musst ja ins Unterbewusstsein der Menschen, es muss sich normalisieren, dass du auf einem höheren Niveau weitergehst. Das braucht ein bisschen Zeit, aber ich glaube, dieser eine Punkt, die Besessenheit, Spieler besser zu machen, ohne deswegen kompletter Freak zu sein und die ganzen Leute auf dem Weg zu verlieren, die sagen, was ist mit ihnen los? Also es gab bestimmt bei viele Phasen, wo Spieler das auch mal gedacht haben, aber dieser Hunger, das Beste rauszuholen, das war schon ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass das so möglich war. Und viele sind auch im Rückblick dafür dankbar, dass wir den Anspruch drauf gelegt haben. Das ist so der Kern von allem gewesen. Und natürlich war ich auch ehrgeizig, die Spiele zu gewinnen. Wahrscheinlich auch im Durchschnitt ziemlich fleißig. Hatte auch Glück mit tollen Konstellationen, wo ich auf Menschen getroffen bin, wo da so eine Energie entstanden ist, wo wir gemeinsam gehen konnten, weil es immer ein Teamerfolg war und ist. Und da kam dann vieles zusammen. Also da waren auch glückliche Umstände dabei, dass zum Beispiel im Amateurbereich ich so großartige Mannschaften hatte, wo die auf einmal mehr trainiert haben, mehr trainieren wollten und mehr investiert haben, als normal war auf dem Level. Und die hätten das ja auch boykottieren können oder blocken können. Und das war überhaupt nicht der Fall. Deswegen waren da auch glückliche Umstände dabei.
Ja, an der Stelle müssen wir es einfach nochmal sagen. Du bist deutscher Meister geworden mit Borussia Dortmund mit der U17 2014 und 2015. Und mit der U19 hast du dasselbe 2016 geschafft. Von welcher Erfahrung profitierst du jetzt aktuell vielleicht auch am meisten als Trainer der U20, als Sportdirektor für solche wichtigen Themen? Gibt's da etwas, was dir direkt in den Kopf kommt, wenn ich dich das frage?
Ja, die Meisterschaften im Nachwuchs, die wären für mich nicht viel wert, wenn die Spieler nicht gut geworden wären. Aber wir haben nun mal auch tolle Spieler trainiert, die danach tolle Wege gegangen sind, tolle Entwicklung hatten. Ein paar Jungs haben sich verletzt, auch schwer verletzt. Das hat gar keiner, dann weiß jetzt gar keiner, wie gut sie hätten sein können. Da waren wirklich noch ein paar Spieler oder ein Janni Serra, den man vielleicht kennt, der dann einfach eine schwere Knieverletzung hatte. Das wäre ein klarer Bundesliga-Stürmer gewesen mit Ende offen. Aber insgesamt sind die Spieler gut geworden und das sind Erfahrungen, die sind toll und jetzt auch im Rückblick zu sehen, okay, Niki Beste war bei uns und geht dann jetzt den Weg und entwickelt sich so ein Spiel in der Bundesliga. So, das sind viele Spieler, über die ich mich sehr freue. Ich freue mich auch riesig darüber, wenn ich mich mit Spielern treffe, die es nicht geschafft haben und die sagen, das war eine tolle Zeit, wir haben viel gelernt, wir waren damit committed. Die gehen jetzt einen anderen Weg im Fußball oder im Leben, nicht im Fußball unbedingt, auch im Fußball, aber auch im Leben. Auch das finde ich ein wichtiges Feedback, dass nicht ein paar sagen, war geil und die anderen sagen, nee, das war eigentlich war das nichts. Und das Selbstvertrauen, weil Selbstvertrauen ist auch für Trainer sehr, sehr wichtig, dass Mannschaften, die von mir und meinem Team trainiert werden, erfolgreich sein können. Dass das kein Automatismus ist, habe ich dann gelernt. Das kam dann später dazu, aber erstmal mit drei deutschen Meisterschaften hintereinander, dann eine Zweitligameisterschaft obendrauf. Das gibt natürlich auch ein gewisses Grundvertrauen in die Dinge, die man tut. Und das Thema Selbstvertrauen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das ist schon auch wichtig wenn es dann ganz oben abgeht, das braucht man dann schon.
Um einfach diese Gelassenheit und auch Souveränität auszustrahlen, also das Gefühl zu haben, ein paar Dinge kann ich schon ganz gut in diesen Stürmen, die teilweise dann in den oberen Bereichen dann toben, hilft das auf jeden Fall. Ende 2023, also letztes Jahr, wurde dann vom DFB die die Trainingsphilosophie Deutschland eingeführt, also ein revolutionäres Konzept, so kann man es, glaube ich, nennen, für den Kinder- und Jugendfußball. Also da geht es ja um, hast es ja schon an ganz vielen Stellen auch betont, es geht um mehr Freude, Intensität, Wiederholung. Wenn man dich so erlebt, Hannes, wie du durch das Land tingelst, also ich habe das mal eingegeben, Hannes Wolf, Trainingsphilosophie, an wie vielen Standorten du bist, wie viele Online-Seminare du gemacht hast, wie du dafür wirbst, wie viel Energie du dafür aufwendest, wie du darüber redest, dann hat man wirklich den Eindruck, diese Aufgabe ist dir komplett total auf den Leib geschneidert worden. Empfindest du das auch so, dass das jetzt gerade eine besondere Zeit auch für dich ist?
Ja, sehr. Sehr besonders. Gab ein paar Sachen, die auch wichtig waren in dem Konstrukt und in der Organisation, weil ich hätte mich niemals getraut, mich hier zu Hause hinzusetzen, im Wintergarten eine Trainingsphilosophie Deutschland aufzuschreiben und damit rauszugehen. Das hätte ich niemals gemacht, weil bei allem, was Selbstvertrauen ist wichtig, muss man ja auch aufpassen, dass man die Situation nicht verschlimmbessert. Das heißt, da war ein Wahnsinnsprozess dahinter, auch mit unglaublichen Leuten. Das Kompetenzteam ist ja öffentlich. Mhm. Hermann Gerland, Peter Herrmann als Legenden. Dann Sandro Wagner, Sven Bender, Lars Bender, Hanno Balic, Daniel Stredak, Lena Lotzen, Sabine Loderer, Nikola Ludwig. Also allein in dem Kompetenzteam ist ja schon wahnsinnig viel Wissen und Unterschiedlichkeit auch vorhanden. Aber wir haben das natürlich auch mit unglaublich vielen Menschen in ganz Deutschland auf verschiedensten Ebenen gechallenged und besprochen. Und daraus ist das Produkt geworden, mit dem wir alle mit sehr, sehr gutem Gewissen rausgehen können als Trainingsphilosophie Deutschland. Weil wenn dann irgendwann aus dem Kreis, also wir haben zum Beispiel den C- bis A-Jugendtrainern der Vereine das vorgestellt, der Leistungszentren,
ja.
C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, alle waren da, wir haben das vorgestellt, haben so trainiert und haben dann gefragt, wollt ihr, dass die Kinder so groß werden? Wollt ihr, dass in den 3 Jahren, bevor die zu euch kommen, so trainiert wird? Und wir haben 130 Mal Ja und kein Mal Nein.
Super.
Also dieses Trainingsphilosophie Deutschland ist nicht nur eine Idee von uns, von mir, sondern das ist auf vielen Schultern und findet auch eine wahnsinnige Zustimmung. Und für uns in dem Team ist das total erfüllend. Weil wenn ihr jetzt, falls in Sachsen habt, da den Kongress des Kinderfußballs begleitet und da sind 130 Trainer und Trainerinnen. Und wenn wir die alle ein bisschen besser machen, haben die Kinder natürlich unglaublich viel davon.
Total.
Und dieses Vertrauen haben wir in die Struktur, die wir jetzt haben. Wir stellen den Spieler, die Spielerin komplett in den Mittelpunkt, gucken komplett von der Entwicklung, auch über die Strategie, dass wir unsere jungen Menschen, das ist ja beim Bildungssystem eigentlich genauso strategisch und über Jahre entwickeln, dass wir nicht nur im Fußball das sehen, was heute passiert und was am Wochenende passiert, sondern wir reden ja über unsere Kinder und da wollen wir natürlich, dass die über Jahre gut groß werden und mit den richtigen Inhalten groß werden, dass sie auch alle die Chance haben, den Fußball wirklich zu erleben. Und da kriegen wir ein tolles Feedback und insofern eine ganz, ganz besondere Zeit. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so viel Einfluss haben werden auf so viele junge Menschen wie in der Konstellation jetzt gerade.
Was ich jetzt total spannend fand, nochmal abgesehen von dieser Kraft auch, die du auch gewinnst, wenn du dieses Feedback auch bekommst, als du erzählt hast so, naja, ich habe mich dann hingesetzt im Wintergarten und daran gearbeitet. Was braucht's denn damit? Also da war ja noch etwas in dir, was geschlummert hat und es wurde ein bisschen erweckt und ich will das mal übertragen, auch auf das Nutzen von Potenzial insgesamt in einer Gruppe. Also da ist der Hannes Wolf, der hat schon unglaublich viel gemacht, getan, den kennt man. Und trotzdem war da noch etwas, was in dir geschlummert hat. Und so geht's vielen Menschen, glaube ich. Also was braucht's denn aus deiner Sicht? Wie hast du das erlebt, dass da gesagt wurde, Mensch, Hannes, wir in der Gruppe, lass uns doch nochmal. Also da ist ja nochmal ein ganz anderes Feuer entstanden. Und lass uns das mal übertragen, so auf das Führen von Gruppen und von Teams. Also was ist so dein Learning auch, wenn du das auch mit deinem eigenen Feuer jetzt vergleichst?
Ja, erstmal ist das natürlich entstanden aus einer gewissen Unzufriedenheit, wie es läuft. So, wo wir sagen, okay, wir können das besser. Jetzt gar nicht, weil wir irgendwie sauer auf die Leute sind, aber wo wir einfach sagen, wir können das besser und wir haben das Repertoire, wir haben die Fähigkeiten, das Wissen und auch die Power, das zu verändern und da reinzuspringen. Und dann waren es in so Sachen wie im Bereich Führung. Ich bin allein zum HSV gegangen als Trainer. Und mein Co-Trainer damals konnte nicht mit oder wollte in dem Moment auch nicht mit. Aus total nachvollziehbaren Gründen. Also bin ich da alleine hingegangen. Und dann merkst du schon, so du bist alleine da. Und wenn es dann mal richtig schaukelt, dann stehst du da und stehst allein. Also die waren alle gut, die da gearbeitet haben. Das war wunderbar, daran lag das nicht. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn du eine Gruppe hast, die voll für was steht und die gewachsen ist. Und deswegen war dieses, ja, ich kann das machen mit der Direktion, aber ich unterschreibe das erst, wenn mein Team unterschrieben hat.
Cool.
Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du brauchst diese verschiedenen Schultern. Jetzt habe ich vieles gemacht, aber ich habe nicht ganz oben gespielt. So. Und deswegen ist so, wenn ich mal mit Sandro Wagner oder Hanno Balic oder Sven und Lars, die haben das halt. Ne? Die haben natürlich nochmal eine andere Perspektive. Der eine hat die Perspektive als Stürmer mit Sandro, der nächste ist ein absolutes Vorbild für Defensivarbeit mit Sven Bender. Und diese heterogene Gruppe zusammenzustellen und die auch in den, und nicht alleine mich dahin zu setzen, sondern bei der ersten PK saßen die halt auch einfach mit dem Publikum. Mhm. Das war mir ganz wichtig und ich glaube, das war ein Schlüssel, dass wir diesen Einfluss haben. Weil wenn dann auf einmal 10 Top-Leute, also vermeintlich, ne? Vielleicht ist ja auch gar nicht so, sage ich einfach mal.
Wirkt so.
Ja, aufstehen für diesen Thema, dann kriegen wir natürlich ein anderes Gehör, als wenn einer das sagt.
Definitiv. Also diese Diversität der Gruppe einfach nutzen, ne? Auch ja. Mann, Frau, unterschiedliche ja. Werdegänge. Und ich finde es total spannend. Also Unzufriedenheit, ja, ne? Also das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Aber dann auch zu merken, Mensch, dann okay, was jetzt nur meckern, nur feststellen oder was versuchen zu ändern? Und dann kann man sich natürlich gegenseitig befruchten und inspirieren.
Ja, und dann ist ganz klar, dass wir, um Verhalten zu ändern, müssen wir ganz, ganz klar sein. Wir müssen in die Köpfe kommen, dass das Thema als wichtig anerkannt wird und wir dürfen auf keinen Fall in den Themen springen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt eine Woche das machen und dann das ist auch noch wichtig, dann stehst du für 10 Sachen, aber eigentlich weiß keiner mehr genau, was es ist. Und diese Klarheit wollten wir unbedingt, das auch über den Fußballinhalt zu argumentieren, warum jetzt alle sagen, ja, deutscher Fußball, wir haben keine Außenverteidiger, wir haben keine Stürmer. Natürlich haben wir Außenverteidiger und Stürmer, aber insgesamt für das, was wir an Fußballpotenzial haben, haben wir einfach zu wenig Spieler rausgebracht. Insgesamt.
Definitiv.
Und dann aber genau da einzusteigen, wie können wir das denn strategisch angehen und komplett über den Inhalt kommunizieren? Weil da wird so viel dann gesprochen und über Strukturen und über Kommunikationswege und der muss noch den anrufen. Mhm. Aber es ist, wenn du jede Woche ein bisschen liegen lässt, weil du das Training nicht top ist, weil da irgendwo ein bisschen was fehlt, dann ist das über Jahre ist das der Unterschied zwischen einem Bundesligaspieler und einem Drittligaspieler.
Absolut.
Und deswegen war uns das ganz wichtig, das vom Inhalt zu argumentieren. Auch erstmal über Training, Montag bis Freitag. Jetzt haben wir die Spielformate mit reingenommen im Kinder- und Jugendfußball. Das heißt, okay, Samstag, Sonntag sind wir drum gebeten worden vom Jugendbeirat. Das machen wir natürlich auch. Und wir haben das Thema Vision Schule des Kleinfeldfußballs, weil am Ende kommen wir auch nicht um die Schule drumherum. Wollen wir auch gar nicht, weil ich glaube, wir sollten das auch aus dem Sport skizzieren. Mhm. Wie kann man das bestmöglich organisieren, dass die Kinder am offenen Ganztag Fußball spielen? Das ist ja, für mich müssen die auch nicht nur Fußball spielen, können gerne auch noch andere Sportarten machen. Das kann man für Basketball, Handball, Hockey genauso und so weiter genauso machen. Aber das wollen wir einfach skizzieren und da unterstützen. Und es ist sehr, sehr schön, was da zurückkommt. Was wir schon aber merken, das erste Video war mit Hermann Gerland, was wir rausgebracht haben. Und es gibt ja so ein Rauschen an Informationen heutzutage. Ich meine, du kannst bei Arteta in die Kabine, bei Mourinho in den ganzen Dokus, bei Hansi Flick, du kannst überall dabei sein. Jetzt sitze ich ungeschminkt bei Hermann im Wohnzimmer. Hermann hat noch die Sterne an seiner Glastür, damit man da nicht gegenläuft. Und die Leute haben erstmal nicht erkannt, was da passiert. Weil wir teilen uneingeschränkt und wirklich auch so aufbereitet, dass es jeder machen kann, das Wissen über Fußballtraining, über Kinder- und Jugendtraining. Und in all den anderen Dokus lernt man nichts über Training. Nix. So, da sieht man die Kabine und wie unterhalten die sich, aber du lernst ja nicht, wie du die Kinder trainierst. Und deswegen hatten wir am Anfang das Problem, dass dieses Video gar nicht geguckt wurde. Und erst über diese ganzen Vorträge, über das Klinkenputzen, bringen wir die Leute dazu, sich damit wirklich zu beschäftigen. Und da muss man sich halt mal 90 Minuten Zeit nehmen. Dann geht das auch schnell und ich finde weiterhin den Prozess toll. Der Stefan Kunz hatte damals zu mir gesagt, dass sie Fritz Walter in Kaiserslautern hatten, ihn aber nie interviewt haben.
Krass.
Und dann habe ich mich umgeguckt und da sitzen Hermann Gerland und Peter Herrmann. Und ich denke, ja, die haben nochmal 30 Jahre mehr Lebenserfahrung. Jetzt haben wir gerade gesagt, was ich so gemacht habe. Aber die haben nochmal 30 Jahre mehr Lebenserfahrung. Lass uns die interviewen. Und wenn wir die interviewen, für wen ist das? Ja, für alle, also YouTube. Mhm. Aber wenn du das machst, dann musst du es so filmen und so runterbrechen, dass es wirklich jeder machen kann. Das heißt, wir haben alles dann neu gefilmt, in dem Wissen, wir veröffentlichen das bei YouTube, um wirklich
in den
Kern zu kommen. Mhm. Ja, und in den Kern zu kommen, weil wenn wir die falschen Formen zeigen für eine D-Jugend auf dem Dorf, wir sagen aber trainiert bitte so, das ist nicht okay. Und deswegen mussten wir da sehr reduziert sein und voll auf den Punkt kommen. Und das war ein ganz wichtiger Moment.
Wobei ich persönlich den Eindruck habe, dass es eine unglaubliche Anschaulichkeit gibt. Also sehr, sehr toll runtergebrochen. Also weil es eben für eine breite Masse ist. Es ist ja wirklich eine Art Revolution. Und da habe ich schon den Eindruck, dass ihr euch sehr, sehr viel Gedanken gemacht habt, die Botschaften zu vereinfachen. Also ne, 3-4 Kernbotschaften, damit das wirklich in die Köpfe der Leute kommt.
Ja, der Gedanke war, wenn du nur eine Fortbildung in deinem Leben hörst, wie muss die sein? Mhm. Das war der Ausgangspunkt. Mhm. Genau so gestellt. Und dann musst du konkret sein, dann kannst du nur das Wichtigste machen. So, und das war wichtig. Und das ist uns, glauben wir, auch gelungen mit der besten Trainingseinheit als Struktur, wo wir sagen, wir wünschen uns, dass jedes Kind in Deutschland 2-mal die Woche so trainiert. aber auch mit verschiedenen Kernbotschaften, mit den Varianten der Trainingsform. Das ist dann auch ein bisschen nach oben offen, weil wir natürlich auch die NLZ und die, wir wollen auch Bayern München und Borussia Dortmund und Leipzig und so erreichen. Also wirklich alters- und niveauunabhängig, aber voll auf den Punkt. Und diesen Kern abbilden und auch bei dem Kern bleiben, und das ist uns wichtig und das ist auch unser Motto für dieses Jahr, weil viele sind da jetzt schon in Berührung mit gewesen. Aber unser Motto ist keine Angst vor Wiederholung. Also wir haben null Angst, nochmal irgendwo hinzugehen, das Gleiche nochmal zu sagen. Das sind immer ein bisschen neue Videos, das kannst du ja wunderbar austauschen. Da kommt dann vielleicht nochmal eine Variante dazu, aber die Struktur bleibt gleich. Und die wird auch gleich bleiben, weil die beste Trainingseinheit stimmt in 3 Jahren halt auch noch.
Absolut. Finde ich einen schönen Satz, keine Angst vor Wiederholung. Und jetzt gibt's tatsächlich vielleicht natürlich auch da ein paar Zuhörer, die das schon gehört haben, Trainingsphilosophie. Sag doch nochmal so in 2, 3 Sätzen so diese Kernbotschaften, dass das auch nochmal bei allen ankommt, was es mit dieser Trainingsphilosophie Deutschland auf sich hat.
Ja, es geht um die Entwicklung von individueller Qualität. Das heißt, wir gucken auf das einzelne Kind, auf den einzelnen Spieler, Spielerin, was wir tun für sie bedeutet. Und nicht auf die ganze Gruppe und nicht vom Spiel aus gedacht, sondern wirklich das einzelne Kind. Das bedeutet, dass die Kinder Freude, Intensität, Wiederholung erleben. Also Freude, weil sie viel spielen, weil sie viel involviert sind, viel auf Tore spielen. Intensität, weil es anstrengend ist. Wenn du 3 Minuten 3-gegen-3 spielst, immer ein neuer Ball kommt, das ist intensiv.
Ja.
Vor allem, wenn du davon 18 mal 3 Minuten in einer Woche spielst. Und Wiederholung einfach, weil sie einfach ganz viel den Ball haben. Ganz viele Fußballaktionen, auch nicht nur Ballkontakte, sondern Fußballaktionen. Und das in jeder Minute und für jedes Kind. Und da bleibt man ganz schnell dabei hängen, dass das ist wie Wasser trinken. Ich muss halt jeden Tag Wasser trinken, um mich gesund zu ernähren. Und so müssen Kinder, die sich im Fußball entwickeln, jede Woche kleine Spielformen machen.
Ihre Zweikämpfe bestreiten, ihre Schüsse haben.
Ja, ganzheitlich einfach. Einfach eine ganzheitliche Arbeit, weil Fußball, du kannst nicht sagen, ich lerne nur Schießen und den Rest lerne ich nicht. Du hast so viele Sachen. Den körperlichen Aspekt, den mentalen Aspekt, die technischen Dinge, die du können musst, all die Entscheidungen, die du treffen musst. Das heißt, Fußballer kannst du erstmal nur ganzheitlich entwickeln. Und natürlich wollen wir das Üben nicht killen. Man kann zusätzlich auch Dinge üben, überhaupt keine Frage, im Wahrmachen, in einem Zwischenblock, auch später mit Positionsspezifik. Aber diese ganzheitliche Entwicklung von jungen Menschen abzubilden, das war unser Ziel. Und ganz klar auch auf den Einzelnen zu gucken. Ein Beispiel dafür, wenn man 7 gegen 7 guckt oder 3 gegen 3, gibt es gleich viele Zweikämpfe. Aber jedes einzelne Kind hat im 3 gegen 3 viel mehr.
Natürlich, klar.
Wenn du aber drauf guckst, erstmal beides, dann sagst du ja, die sind doch überall Zweikämpfe. Aber du musst das einzelne Kind angucken. Und das ist nicht so einfach für die Leute, weil wir es so nicht gelernt haben. Und das Zweite ist, die Entwicklung, nur weil wir jetzt einmal 3 gegen 3 spielen statt 7 gegen 7, ist ja am Wochenende keiner besser. Wenn ich das aber 10-mal so entscheide, auf mehreren Feldern 3 gegen 3 statt 7 gegen 7, dann potenziert sich das natürlich. Haben wir einfach über die Zeit viel mehr Aktion und dann setzt die Entwicklung auch ein. Aber das ist nicht sofort sichtbar und deswegen fällt es manchmal ein bisschen schwer.
Aber aufs Jahr gerechnet, das ist ja ein unglaublicher Schub, der da kommt für jedes einzelne Kind. Und ich meine, ich war auch Fußballer und jetzt auch in der Beschäftigung mit diesem Thema vor unserem Gespräch, ja, wurde mir auch nochmal klar, auch nicht nur als Jugendlicher, aber auch später als erwachsener Profi, an wie vielen Stellen ich mir auch gesagt habe, Mensch, da hast du da gestanden und irgendwie, wie viele Kontakte hast du dann wirklich gehabt? Also auch später, ne? Also immer wieder zu schauen, in die Aktivität zu kommen, den Zweikampf zu führen, Dinge zu machen, statt sie nur aus der Zuschauerposition heraus zu erleben. Also das ist mir selbst als Senior dann ganz, ganz häufig noch widerfahren.
Ja, Fußballtraining funktioniert ganz viel so und ist dann im Profibereich vielleicht auch okay, wenn man gestandene Spieler hat. Trotzdem, auch da muss man sich natürlich fragen, was bedeutet das, was wir trainieren für den einzelnen Spieler? Und wenn das dann sehr taktisch angelegt ist und du schiebst dann da über den Platz und kommst aber eigentlich gar nicht in deinen Flow, in deinen Rhythmus, in die Ballkontakte oder hast alle 3 Minuten mal eine Aktion. Wenn wir einen Stürmer nehmen im 11 gegen 11, ich weiß gar nicht, gestern haben sie es gesagt, wie viele Ballkontakte Niklas Füllkrug hatte, bevor das Tor gemacht hat, 11 oder so. Mhm.
Ja, so ist es.
Das heißt, du hast als Stürmer den Ball in großen Spiel einfach nicht. Also wir können einen Stürmer nicht in großen Spielformen entwickeln, weil der den Ball zu wenig hat. Und dann musst du es runterbrechen. Dann kommst du am Ende natürlich am Wochenende im 11 gegen 11 raus und kannst ja auch mal zwischendurch trainieren. Aber in der Entwicklung musst du viel mehr kleine Spielformen machen, damit der diese Aktionen, der Stürmer oder die Stürmerin einfach diese Aktionen erlebt. Und so ist es mit vielen Positionen. Wenn du viel Rondo spielst, 7 gegen 4 ohne Tore, ja, wie willst du dann einen Dribbler kreieren? Weil 7 gegen 4 sind immer 3 frei, also löse ich es am Ende über den Pass. So, definitiv. Dann muss ich nicht rufen, Dribbel. Ja. Und das sind so Dinge, wo wir ran müssen. dran wollen und unterstützen können. Und wir laufen da offene Türen ein. Also wir sind begeistert auch von der Offenheit der Menschen, sowohl auf dem NLZ-Niveau als auch im Basisfußball. Was wir nicht können, ist das in 30 Sekunden erklären. Mhm. Also man muss sich einmal Zeit nehmen. Mhm. So eine, auch bei YouTube, so, wir haben ja Sandro Wagner, Lars Bender, Sven Bender, Hanno Balic so als Serie interviewt. Wir haben zweimal Matchplan spezial gedreht. Also einmal muss man sich Zeit nehmen, sich 2 Stunden damit zu beschäftigen. Mhm. Und bei den 30 Sekunden über einen Social Media Clip, das kriegen wir nicht hin. Das ist zu schnell. Mhm.
Und da langt es eben, ja, kein Clip oder kein Zeitungsartikel, den man schnell überfliegt. Und jetzt sagst du ja, offene Türen, teilweise auch Begeisterung. Und trotzdem gab es natürlich viele Diskussionen, weil ihr ganz fundamentale Dinge in Frage stellt, die man Jahrzehnte so gemacht hat. Und jetzt gibt es ja bei großen Veränderungen auch immer diese Kurve oben, unten, und die verläuft ja in so Wellen. Das heißt, da ist so ein Impuls zum Wandel, da gibt es einen Aufbruch, also ihr macht euch Gedanken, und dann ist die nächste Station der Schock, dann gibt es eine Verneinung, dann gibt es die rationale Einsicht, emotionale Akzeptanz, das Ausprobieren.
Das kenne ich alles gar nicht.
Ja, dann das Ausprobieren und plötzlich die Erkenntnis, aha, das hilft uns. Und die Integration dann, okay, das ist, ich stelle fest, das hilft. Also an welcher Stelle steht ihr denn gerade in dieser Veränderungskurve?
Ja, wir hatten einen wichtigen Punkt, als wir angefangen haben, Vorträge zu halten über Training. Und die Antwort, die wir bekommen haben, war, ja, machen wir doch. So dieses, das kennt man ja, so, ja, machen wir doch. Und wir waren so, nee, eigentlich nicht, wir meinen was anderes. Und es war losgelöst an vielen Orten in der Entwicklung von jungen Fußballern, die Frage, wie lange spielt man denn eigentlich? Wie lange spielt jeder Einzelne wirklich? Mhm. Und es hat sich so eingeschlichen, ein Tag kleine Spielform im NLZ, und das auf einem Feld oft. Das heißt, die haben gespielt 16 bis 20 Minuten netto. Mhm. Wir fordern 48 im Minimum.
Wow.
Das bedeutet, wir verdoppeln oder verdreifachen die Zeiten, die da waren. Was für uns entscheidend war, dass wir diese Zeit definieren, die wir meinen. Mhm. Weil wir, sonst ist die Antwort immer, machen wir doch. Wenn du nur die Varianten besprichst, dann würde jeder sagen, ja, ich trainiere doch so.
Genau.
Aber wenn ich zweimal die Woche joggen gehe und ich gehe zweimal die Woche 30 Minuten joggen oder ich gehe zweimal in der Woche 90 Minuten joggen, dann ist das die gleiche Sportart, aber es ändert alles in dem, was es mit meinem Körper macht, mit meinem Geist macht.
Absolut.
Und genauso ist es mit den kleinen Spielformen. Das heißt, ein Schlüsselmoment war, um die Menschen zu erreichen, dass die ihre Spielzeiten zählen. Mhm. Und das ist an ganz vielen Orten, auch auf NLZ-Niveau, passiert.
Cool.
Dass die Vereine und die Trainer, aber auch die Verantwortlichen anfangen zu zählen, wie viel spielen die denn wirklich? Und dieses Minimum in jeder Woche konsequent zu erreichen. Mhm. Und das war ist ja eine Führungsgeschichte. Wir haben dann irgendwann gemerkt, das passt nicht, weil wir kommen gar nicht in die Köpfe rein, weil alle sagen, machen wir doch. Also wenn ich sage, machen wir doch, muss ich ja nichts ändern. Und genau. Deswegen war dieses Definieren der Minimum-Minuten, das war ein wichtiger Schritt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir auch auf dem höchsten Niveau sehr viel Einfluss nehmen. Dann kommen einzelne Varianten dazu, die sich etablieren, auf Linie verteidigen, aber auch mit den verschiedenen Anspielermöglichkeiten. Das etabliert sich auch. Mhm. Aber diese Grundstruktur, weg von wir gucken nur aufs Spiel, hin wir gucken auf das einzelne Kind, plus Minuten in kleinen Spielformen. Wenn wir einen A-Jugendkader heute nehmen, sind da oft 27 Spieler drin.
Ja.
Auf dem höchsten Niveau. Also müssen die auf 3 Feldern spielen, um diese Zeiten zu erreichen. Sonst erreichst du die nicht. Die haben oft 3 Torhüter und 3 Tore. Also musst du 3-mal auf 1 Tor spielen. Musst auf der anderen Seite eine Lösung finden, wie genau. Das Feld aussieht.
Genau.
So, dann brauchst du die kleinen Tore oder brauchst da ein drehendes Angriffsrecht. Da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Weil sonst verlieren wir auch die Leute. Wenn wir dann immer da 6 große Tore und 6 Torhüter haben, sagen alle, ja, wie sollen wir das denn machen? Also wir mussten natürlich auch nach Lösungen suchen, wenn du wenig große Tore hast, wenn du weniger Torhüter hast und so weiter. Und so haben wir das dann gedacht, damit wir auf keinen Fall die Menschen verlieren, indem wir etwas Unrealistisches predigen.
Mhm. Aber ich meine, dieses Argument, das machen wir doch, ist ja so die kleine Schwester von, das haben wir noch nie so gemacht. Ne? Also sind ja zweimal so Argumente, die einem entgegengebracht werden, die null fundiert sind. Und wir haben es ja verfolgt, es gab ja große Diskussionen in Deutschland.
Gab es nicht.
Gab es nicht?
Nein.
Aber,
nein.
So wurde es.
Es gab bei der Trainingsphilosophie, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, gab es keine Diskussion. Montag bis Freitag, das, was wir definieren, gab es keine Diskussion. Wo es massive Diskussionen gab, ist mit den Spieltagen, an den Spielformaten im Kinderfußball. Mhm.
Okay.
Die gab es. Mhm. Also deswegen, wir sind ja eingestiegen mit Montag bis Freitag. Und die Diskussion gab es für Samstag und Sonntag, für den Mini-Bereich bis zum E-Jugendbereich, für die Änderungen, die jetzt kommen. Aber für die Trainingsphilosophie gab es das nicht.
Gut, dass du es nochmal klarstellst. Okay, weil man ne, auch medial dann vielleicht diesen Eindruck hat. Also letztlich war es gar nicht so. Trotzdem wollte ich auf was anderes hinaus, nämlich auf die Frage, du hast es gerade schon angeschnitten, aber nochmal die Frage, wie du mit Ablehnung dann umgehst. Also was ist so deine Herangehensweise, wenn du merkst, da überfordere ich gerade vielleicht jemanden mit der Veränderung, weil er eben sagt, oh, das machen wir doch oder das haben wir noch nie so gemacht oder wie soll das alles funktionieren und die Eltern sollen begleiten, wir haben sowieso schon zu wenig etc. Also wie gehst du mit Ablehnung um?
Ja, wir haben die Situation, dass im Kinderfußball für Sommer 24, und jetzt gab es schon eine lange Vorphase, neue Spielformen entwickelt wurden. Das ist großartig entwickelt worden. Also da großes Kompliment an alle, die es gemacht haben. Auch DFB-intern, auch in den Landesverbänden. Wir haben das nicht erfunden. Wir stehen da gerne für ein, weil wir davon überzeugt sind, dass zum Beispiel in der F-Jugend 3 gegen 3 einfach viel besser ist als 7 gegen 7. Auch gerne 3+1 mit dem Torwart oder halt das Foninho auf die 4 Tore. Also das ist einfach viel besser, weil wir haben eine Spitzenförderung, weil die weiter sind schon, die können auf einem Feld 3 gegen 3 spielen. Aber wir haben für alle einen Ort, weil am Ende hast du vielleicht 3 Felder oder 5 Felder und kannst das nach Niveau einteilen. Das heißt, wir haben auch für die, die gerade erst angefangen haben, für die Spätgeborenen, für die Schüchternen, für die Mädels, können auch in einem Goldfeld spielen. Das ist völlig klar, wenn die so weit sind. Aber wir schaffen einfach einen Ort, dass wir nicht ausschließen in den Formaten. Jedes einzelne Kind erlebt über die ganze Schulzeit, Grundschulzeit, den Ballkontakte viel öfter, ist viel mehr involviert. Ist übrigens auch intensiver. Das heißt, wir machen wirklich Sport. Ja. Kannst dich nicht raushalten. Das macht es auch manchmal schwierig, weil die Kinder sich nicht schonen können.
Genau.
Da gibt es dann manchmal Streit, weil die dann an ihren Kapazitätsgrenzen sind. Und über diese Geschichte gab es große Diskussionen. Und das war in einem Moment, wo es nicht richtig erklärt war oder noch nicht angekommen ist. Sagen wir es mal so. Weil, wenn mir jemand sagt, die Bundesjugendspiele werden abgeschafft, finde ich das erstmal scheiße, weil meine Kinder finden das gut. Bis mir jemand erklärt, was es Besseres gibt. Und dieser Zeitraum, wo das nicht erklärt war, das war der Moment, wo es auch Gegenwind gab. Wo der Ralf Rangnick gesagt hat, wenn das in Österreich kommt, dann kriegen es mit mir zu tun. So, dann habe ich Ralf gesagt, Ralf, das stimmt nicht. Dann hat Ralf mich angerufen zwei Wochen später, wir haben das besprochen und dann bist du ganz schnell zusammen. Da redest du wirklich dann am Ende nur noch über absolute Details, wie groß muss denn so ein Tor sein im Kinderfußball. Du redest nicht mehr darüber, ob 3 gegen 3 oder 7 gegen 7. Der Steffen Baumgart hat was gesagt, hat sich danach, ist zu mir gekommen und gesagt, Hannes, ich möchte mich entschuldigen, wenn ich gewusst hätte, wie gut das ist, weil wir haben es dann einmal bei den Bundesliga-Trainern erklärt, cool. Habe ich nie was gesagt.
Super.
Das heißt, es war so ein Moment, wo es nicht erklärt war. Und wir haben auch nicht den Anspruch, alle in Deutschland zu kriegen, weil es geht gar nicht. Es gibt immer eine Dunkelziffer, die kannst du gar nicht erreichen. Aber wir sind Deutschland, wir haben 2 Millionen Kinder und Jugendliche, die Fußball spielen. Wenn wir davon die Hälfte erreichen, verbessern wir die Lebenswelt von 1 Million Kindern und Jugendlichen.
Und das vor Augen zu haben, das ist natürlich eine tolle Vision, oder?
Natürlich. Und dann, wir wissen ja, wie groß Dänemark ist. Ich weiß, wir haben die 5 Millionen Einwohner, Kroatien hat noch weniger. Belgien ist kleiner als NRW von der Einwohnerzahl. Also wenn wir die Hälfte erreichen und machen da tolle Arbeit, dann werden da tolle Spieler rauskommen. Dann haben wir international auch eine andere Situation. Und das ist natürlich dann auch unser Ziel. Aber unser Ziel ist natürlich auch, dass die Kinder nicht aufhören und dass sie die Freude am Spiel behalten, dass sie sich in ihrem Tempo und auf ihrem Niveau gut entwickeln können. Und wenn dann jemand statt ein Kreisligaspieler ein Landesligaspieler wird, ist das ja auch ein Erfolg.
Absolut.
Und wenn Kinder einfach nicht aufhören in der Pubertät, ist das auch ein Erfolg. Wenn sie einfach weiterspielen und im Fußball erhalten bleiben. Und deswegen gibt's da so viele Erfolge, dass mich diese kleinen Ablehnungen gar nicht so stören. Aber es kann schon mal passieren, wenn mir jemand sagt, ja, mein Sohn will so nicht spielen, ich melde ihn jetzt ab in der E-Jugend, dann sage ich, ja, dann melde ihn ab. Weil wir haben hier mit 50 Top-Leuten was erarbeitet, wo wir alle sagen, das ist besser. Wenn du sagst, das ist nicht besser, dann melde ihn ab, dann ist ja kein Problem. Also da an den Punkt komme ich dann auch.
Jetzt ist es ja so, jetzt nimmt man mal das als eine Veränderung einer großen Strategie. Wir haben gerade schon die Zahlen gehört, um wie viele Menschen, Kinder, Jugendliche es da geht, Eltern, wahnsinnige Zahlen, also Menschen, die ihr erreichen wollt. Und jetzt nehmen wir mal ein Unternehmen, das versucht, die Meetingstruktur zu ändern. Und schon da ist der Widerstand groß und es dauert, bis das in die Köpfe kommt. Wenn ich dich so sehe und eure Gruppe und wie ihr auftretet, dann ist eigentlich das, was ich dann auch so meinen Leuten immer sage, ihr müsst strahlen, ihr müsst leuchten, ihr müsst mit Begeisterung rangehen. Und ich finde das so ein tolles Beispiel, das bei euch zu sehen, dass das der Motor ist, der tatsächlich die Dinge in die Köpfe reinbringt. Also ich glaube, du musst so eine uneingeschränkte Begeisterung haben, die muss man spüren und die kann man auch nicht aufsetzen. Also würdest du mir da beipflichten?
Ja, total. Aber das Produkt muss auch top sein.
Okay.
Und wir haben zum Klar. Beispiel das Thema Freiheitsgrade für Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Trainerausbildung in Deutschland nehmen, dann killen wir damit 0,0 die Trainerausbildung. Sondern wir geben eigentlich einen Startpunkt, wo man das Wichtigste am Anfang macht und in allem einfach weitermachen kann. Und darauf, du kommst darauf zurück. So, es verändert sich nur in dem Ausgangspunkt, wo du sagst, boah, wir müssen mehr in kleinen Spielformen spielen, wir wollen das strategisch haben, das ist wichtig, die Wiederholungszahlen.
Ja.
Und dann machst du die ersten 2 Stunden so und der Rest geht aber weiter. Das heißt, wir killen keinen Lehrplan. Wir haben auf dem NLZ-Niveau, wenn wir jetzt darüber reden, die trainieren 5-6 Mal pro Woche, dann nehmen wir ja nur 2 Einheiten, die wir systematisieren. Wir nehmen ja nicht die ganze Woche. Ich kann ja nicht zum FC Bayern oder zum Gespräch mit den Trainern auf den großen in den großen Vereinen fahren und denen erklären, wie ihre ganze Woche aussieht. Die sagen, bist du wahnsinnig? Auch zu Recht. Ich bin auch eher kreativ. Das heißt, ich brauche auch Freiheitsgrade. Das heißt, es war ganz, ganz wichtig, dass da Freiheiten drinstecken, sowohl für die Trainerausbildung, für die einzelnen Trainer. Und dass das nicht von A bis Z durchdekliniert ist und wir einfach jeden Schritt vorsagen, weil das funktioniert nicht, das will auch keiner. Und deswegen ist dieser Teil der Woche, den wir nehmen, der ist, glauben wir, entschlüsselt. Und dafür kannst du dann auch brennen und dann verbrennst du auch die Leute nicht. Und die sitzen am Ende da und sagen, ich muss jetzt alles anders machen. Also manche vielleicht schon, aber damit kommen wir in die Köpfe und verlieren die Leute nicht auf dem Weg. Plus, mittlerweile suchen wir einfach Unterstützer. Das heißt, die Fortbildung läuft ja mittlerweile auch ohne uns. Das heißt, die Ansprache ist jetzt nicht, ja, wir wollen dir sagen, wie du trainierst. Wir hatten jetzt neulich die NLZ-Leiter U12 bis U15 da. Und dann sagen wir nicht, wir wollen euch sagen, wie ihr arbeiten müsst, sondern wir suchen Unterstützer, weil übernehmt bitte die Verantwortung für eure Region. Und ihr kriegt von uns das ganze Material, die ganze Struktur. Ihr könnt das umschreiben auf euch, dass es passt. Aber übernehmt die Verantwortung für eure Region, weil deutsche Fußballkultur ist nicht nur Bundesliga und Nationalmannschaft, sondern auch kleiner Verein, Ehrenamt.
Definitiv.
Und ja. Kinderfußball, wo Eltern die Kinder trainieren. Und das verbindet sehr. Und da sind wir froh, dass viele tolle Leute mittlerweile diese Fortbildung auch integriert haben und sie einfach halten.
Und so sendet ihr das so in die Fußballbevölkerung rein. Und trotzdem stelle ich mir das auch für dich persönlich als seit letztem Jahr auch eine ganz schön anstrengende Sache. Wie geht es dir denn selbst so mit der Energie, mit deinem Haushalt und 7 gegen 7, 3 gegen 3? Also du schläfst wahrscheinlich mit Zahlen ein oder wie geht's dir selbst? Also merkst du schon, dass das eine der ja so anstrengenderen Phasen in deinem Leben ist?
Nein.
Nein.
Ich habe den, vielleicht ist es auch, weil ich den VfB und den HSV trainiert habe. muss man einfach auch so sehen, weil ich bin jeweils da hingegangen nach dem ersten Abstieg, beim HSV ja jemals, beim VfB nach langer, langer Zeit.
Stimmt.
Das heißt, in einer Drucksituation, wo vieles schwierig war und wo du natürlich auch die Situation hast, dass du diesen Verein zurück in die Bundesliga führen möchtest und in diesem Mikrokosmos das nächste Spiel ist unfassbar wichtig und das ist schon nochmal eine andere Drucksituation als die wir jetzt haben. Und wir haben schon, ich meine, wir sind schon sehr aktiv und machen viel, aber wir haben auch Inseln, wo wir uns mal da rausnehmen können. Insofern empfinde ich das überhaupt nicht so. Das ist aber auch eine Frage der Wahrnehmung von Ressourcen. Weil ich habe studiert normal, habe einen Nebenjob gehabt und abends eine Mannschaft trainiert. Da waren die Tage so. Dann bist du irgendwann im Profifußball und das sind natürlich auch krasse Erfahrungen, die wir da haben. Und machen und so viel Freude, wie das gemacht hat, darf, kann ich den Job auch teilweise von zu Hause machen. Also ich muss jetzt nicht dauernd in Frankfurt sein und dauernd durch Deutschland fahren. Das heißt, wir haben schon diese Möglichkeit, unsere Ressourcen einzuteilen.
Okay.
Und dieses Kompetenzteam ist wahrscheinlich das am freiesten geführte Team aus ganz Deutschland.
Weil,
wenn man solche Leute da drin hat, wie jetzt Hermann Gerland und Sandro Wagner und Sven Bender und die alle, da kann ich denen ja nicht die ganze Zeit sagen, wir müssen jetzt dahin, du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin. Sondern dann haben wir uns verbunden, sind im Inhalt komplett beieinander, haben da tolle Diskussionen auch, aber es ist frei geführt. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwo eine Fortbildung ist, dann geht der Termin in die WhatsApp-Gruppe und dann, wer kann das denn abdecken? Wer kann denn da hinkommen, wenn wir Online-Fortbildung haben? Wer kann denn dazukommen? Und was wir schon merken, dass mit Sandro zur A-Nationalmannschaft, dann Sven Bender zum BVB. Da sind uns natürlich, also erstmal spricht für uns, wohin wir abgegeben haben. Ja. Und die A-Nationalmannschaft ist Champions League Halbfinale, ja. Vielleicht Finale. Mhm. Aber wir haben schon auch ein bisschen Ressourcen verloren. Das heißt, wir müssen uns perspektivisch auch damit beschäftigen, mhm. dass wir die Gruppe wieder vergrößern. Möchte auch sagen, dass es ein Riesen-Commitment bei den Nationaltrainern insgesamt gibt. Im männlichen und weiblichen Bereich. Das heißt, eigentlich stimmt das Kompetenzteam gar nicht mehr.
Okay.
Weil Marc Meister fährt los als U16-Nationaltrainer, macht in seiner ganzen Region die Fortbildung über die Trainingsphilosophie Deutschland. Und wir feiern das natürlich, ne? Weil dieses Commitment, dieses Erkennen von Bedeutsamkeit,
voll.
Dass die Leute einfach mitmachen, ja. Das ist großartig.
Super. Schön.
Und deswegen verbrenne ich jetzt nicht die Ressourcen hier und habe das Gefühl, ich kann das noch 3 Monate machen und dann muss ich eigentlich schon wieder aufhören, weil ich nicht mehr kann. Das fühlt sich gar nicht so an.
Schön zu hören, Hannes. Und ich will noch mal kurz so einen Aspekt reinbringen und dich einfach mal fragen, so diese Entwicklung der letzten Jahre, die jetzt auch zu dieser Neuerung geführt hat, hat es auch, also mal aus Trainersicht beleuchtet, hat es auch mit einem, jetzt in Anführungszeichen, Trainerproblem zu tun? Also hat man es verpasst, gerade in der Trainerausbildung einzuwirken auf die Trainer, dass sie das auch besser umsetzen, individueller arbeiten, weil dann vielleicht doch, ich orientiere mich an der nächsthöheren Ebene, habt ihr auch thematisiert, der Coach der U17 schaut immer, was die U19 macht, der U19-Coach, was die Amateure machen und so weiter. Also, dass man da viel nach oben immer geschaut hat und das dann auf die eigene Mannschaft umgemünzt hat, dass oft viel zu oft an die eigene Karriere, an den eigenen Weg gedacht wurde. Also siehst du auch, dass in den letzten Jahren so ein bisschen auf der Trainerebene was falsch gelaufen ist?
Ja, aber nicht in dem charakterlichen Defizit, dass alle nur auf sich gucken.
Mhm.
Da waren Dinge nicht eingeordnet. Ich habe 2010 das erste Mal die A-Jugend vom BVB trainiert und da gab es keine Videoanalyse.
Mhm.
Die gab es nicht, für keinen. Also wir haben das eigene Spiel vielleicht auf Video gehabt, aber Gegner und eigenes Training hatten wir gar nicht. Was passiert? Irgendwann kommen die Videos, also beschäftigt sich man damit. Du hast ein Video vom Gegner, also guckst du es. Das ist ja normal. Und wenn du das aber geguckt hast, fließt es ja auch in die Woche ein. Und jetzt nimmst du von 450 Minuten Training jede Woche 100 Minuten, um explizit über Videoanalyse oder im Training es einzubauen. Das heißt, dir fehlen in der Entwicklung des einzelnen Spielers, fehlen dir jede Woche 100 Minuten.
Mhm. Krass.
Weil du Gegner machst, weil du gegnerorientiert arbeitest. Mhm. Und damit ändert sich auch die Taktik jede Woche. Wenn du nur dich selbst machst, ist es immer gleich. Wenn du aber weißt, wie dein Gegner spielt, ist es jede Woche ein bisschen anders. Und das war aber nicht eingeordnet, deswegen kann der einzelne Trainer da nichts für. Die Videos waren halt einfach da, die wurden überall genutzt und es war nicht eingeordnet. Der zweite Punkt ist die Belastungssteuerung. Der deutsche Fußballkultur ist Bolzplatz. Was spielt man auf dem Bolzplatz? 4 gegen 4. Und es ist auch hartes Training. So, wenn du Hermann Gerland fragst, der hat einfach 20 mal 4 Minuten 4 gegen 4 pro Spieler pro Woche gespielt. Und dann hat der Philipp Lahm trainiert, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, David Alaba und so weiter. Holger Badstuber, Mats Hummels und können wir bei Sandro Wagner und Misimovic und so weiter machen. Das wurde nicht mehr gehört. Das heißt, dann kam die Belastungssteuerung aus dem Profibereich und das sind 5 mal 4 Minuten pro Woche.
Da hast du wieder die Zahlen, die du ganz einfach auf dem Tisch hast, ne?
Ganz, ganz klar. Mhm. Und jetzt, wenn man guckt auf die Generation Hermann und so, es wurde nicht mehr gehört. Was aber keiner differenziert hat, ist, dass diese 4 mal 4 oder 5 mal 4 Minuten für einen 30-jährigen Profi gelten.
Total. Genau.
So, der muss sich nicht mehr entwickeln im großen Maße. Der muss abrufen können, der muss gesund sein, möglichst schmerzfrei sein am Wochenende, um zu spielen. Du weißt das selbst, wie du am Ende deiner Karriere trainiert hast und wie du mit 19 trainiert hast. Das ist ein Unterschied, denke ich.
Ja, mit Sicherheit, ja.
So, und das sind so Sachen, die passiert sind, aber das war nicht böse gemeint. Das hat keiner, das war nicht Absicht. Hat die Trainerausbildung da dazu beigetragen? Da wurde am gewissen Punkt sehr, sehr viel Taktik gemacht. B-Lizenz, Gruppentaktik, A-Lizenz, Mannschaftstaktik. Das heißt, dieser Blick auf den Einzelnen, auf die Entwicklung des Einzelnen, wurde in dem Moment nicht in den Vordergrund gestellt.
Und das ist so der Paradigmenwechsel, von dem ihr auch die ganze Zeit sprecht, ne? Also dieses hin zum Individuum, zum Kind, zum Jugendlichen. Und diese individuelle Entwicklung, das ist ja auch ein Zeichen der Zeit. Also wenn du auch siehst, Erziehung draußen, wie das alles funktioniert, wie man sich heutzutage auf Kinder einlässt, ist ja was ganz anderes als früher. Heute sagen viele, das ist viel zu viel. Und trotzdem dieser Blick auf das Kind, was braucht es jetzt, dieser Austausch, die Kommunikation. Also ich glaube, das wird alles auch durch euch mehr in den Vordergrund gerückt.
Ja, total. Und wenn wir über Persönlichkeiten sprechen, wie entstehen Persönlichkeiten auch durch Freiheitsgrade.
Mhm.
Und ein 4 gegen 4 mit verschiedenen Varianten dominiert kein Trainer, das dominieren die Spieler.
Mhm.
Das heißt, du kannst ja 4 gegen 4 plus 1 Tore nur direkt, gibt es ja 1000 Arten, ein Tor zu schießen. Das heißt, wir geben da ja Freiheitsgrade mit, damit sie wachsen können und damit wir nicht über die Erwachsenen die Kinder dominieren. Und deswegen kommen da ganz, ganz viele Facetten rein. Wir können auch die Trainingsphilosophie Deutschland aus so vielen Facetten beleuchten, aus dieser Persönlichkeitsentwicklung, Freiheitsgrade, Durchsetzungsfähigkeit, Umgang mit Misserfolgen, weil du an einem kleinen Spiel vom Dauern scheiterst, schießt vorbei, die anderen machen Tor. Das passiert ja die ganze Zeit. Verlierst einen Zweikampf, die anderen machen Tor. Da passiert ja so viel, so hochdosiert. Wir können das aber auch aus der körperlichen Entwicklung begutachten und schauen, okay, was bedeutet das körperlich? Intensität, Starten, Stoppen, so viele Antritte auch fürs Herz-Kreislauf-System, dass du, dass du einfach die ganze Zeit diese Dinger auf 100, Puls 170, 180 spielst. Und da haben wir Positionsspezifik, können wir dazu bauen, können wir einbauen, trainieren im Team. Also wie macht man das als Trainerteam? Wir haben unglaublich viele Abzweigungen, von denen wir da, von wohin wir von da aus gehen können, auch je nachdem, wer uns gegenüber sitzt. Deswegen wird das auch nie langweilig, nie. Es fühlt sich überhaupt nicht an, so nach, als wenn man nur jetzt Repeat drücken, sondern es ist wirklich immer wieder interessant und wir selbst haben auch, ich habe unglaublich viel gelernt da drin, unglaublich viel.
Also Mut zur Lücke quasi, Mut zur, also das Laufen lassen auch, ne, und sehen, was sich daraus entwickelt, nicht so festgezurrt.
Ja genau, und trotzdem, was für Varianten im Training, wie wir durch das Setting Verhalten beeinflussen. Also wir haben dieses 4 gegen 4 auf Linie verteidigen und wir spielen das normalerweise auf dem 16er. Und der Sven Bender hat das dann gespielt, 10 Meter vor dem eigenen Tor. Und ich habe dann geguckt, was machst du denn? So, und er sagt, wir haben Blocken trainiert. Und erst dann habe ich gemerkt, wenn du so nah am eigenen Tor spielst, dann kommst du immer in den Torschussbereich.
Stimmt.
Also auf einmal hast du das Blocken von den Abwehrspielern zusammen mit dem Torwart in der Form drin. Das war mir nicht klar. So, dann haben wir das früher auch ein bisschen enger gespielt. Irgendwann haben wir es breiter gemacht, damit es viel mehr Situation am Flügel gibt, wo 1 gegen 1 gespielt wird. Also genau das, was wir suchen, Außenverteidiger es verteidigen kann, cool. Ein offensiver Außen, der ihn ausspielen kann. Und so sind wir auch in diesem Prozess, also ich habe ja irgendwann gedacht, wie konnte ich denn vorher schon eine Mannschaft trainieren? weil wenn du dich so damit beschäftigst, dann siehst du Sachen auf einmal und denkst, das gibt's doch nicht, warum wusste ich das nicht?
Ja, schön, aber schön, ja, dass bei dir selbst dann so diese Aha-Effekte dann ständig und immer einsetzen. Wenn du jetzt nach vorne schaust, du bist ja mittendrin und am Machen und am Tun, aber wenn du so nach vorne schaust, welche Vision hast du denn, wenn du an die Zukunft denkst, was hast du da so vor Augen? Was ist so ein Zielzustand, den du dir wünschst oder von dem du träumst?
Ja, ich glaube erstmal, dass wir, oder ich weiß, dass es viele ja auch so gefühlt haben wie wir und auch in der Zusammenarbeit mit den NLZ glaube ich, dass wir schnell besser werden, also dass wir Spieler rauskommen, auch sehr zeitnah. Wir sehen das auch jetzt schon ein bisschen in der zweiten Liga. Wenn man guckt, wie viele junge Spieler in der zweiten Liga spielen, da entstehen wirklich so Inseln, wo du sagst, wow, 19-, 20-Jährige, die auf dem Platz stehen und Anteile haben und Tore schießen, die in Deutschland ausgebildet wurden. Das war vor ein paar Jahren nicht so. Also da haben wir eine ganz tolle Situation. Und da glaube ich auch, dass das zeitnah geht. Weil wenn wir eine sehr talentierte B-Jugend nehmen und trainieren dann schärfer, dann sieht man das auch schnell. Je besser, je talentierter die sind, desto schneller adaptieren die ja auch an neue Reize. Perspektivisch ist die Vision, ja, dass einfach alle eine Klasse besser werden und dass wir damit im Übergangsbereich mehr Spieler haben, die spielen, statt auf der Bank sitzen oder ausgeliehen werden müssen oder wenn sie ausgeliehen sind, dann wieder nicht spielen, was immer, dann wird es ja schwierig ein bisschen und dass wir, ja, dass wir einfach die Möglichkeit haben, dass alle einen Tick besser sind und da geht es ja nicht um 25%, sondern da reden wir über 5% besser, die den Unterschied machen. Und dass wir dann im Übergangsbereich die Spieler auf den Platz bekommen. Für die Spitze glaube ich, dass ein deutscher Nationaltrainer irgendwann auf jeder Position 20- bis 25-jährige Spieler haben sollte, die da voll reindrängen, weil sie das Niveau haben. Wir haben das auf manchen Positionen, wir haben super junge Spieler, aber wir haben das halt nicht auf allen Positionen. Ja, und für die Breite natürlich, dass die Kids einfach auch voller Freude Fußball spielen und auch erstmal die Pubertät überstehen und nicht aufhören.
Genau.
Das sind so die Visionen. Also,
Und jetzt sagt man ja 2014, der WM-Titel hat viel damit zu tun, dass damals um die 2000er rum aus den Erfahrungen oder der Krise rund um die Nationalmannschaft, dass dort die richtigen Schlüsse draus gezogen wurden. Das hat man 2014 dann als Ergebnis abgeholt. Gibt es so irgendwie auch bei dir so, Mensch, 2038, 34, irgendwie so ein Datum, wo man sagt, Mensch, bei der WM irgendwie da zu merken, zu spüren, wir haben eine neue Generation an Fußballern, die richtig erfolgreich sind, im WM-Finale stehen. Ist das etwas, woran du denkst?
Ja, es wäre ein Traum. Aber wenn wir die 2014er nehmen, mit denen habe ich mit vielen jetzt gesprochen, auch in dem ganzen Kontext, die sind im Nachwuchsleistungszentrum groß geworden, ohne Videoanalyse. Weil das sind genau die, die schon raus waren, als das kam.
So, das interessant. Ist,
genau. Das heißt, Nachwuchsleistungszentrum, deutsches Nachwuchsleistungszentrum, Top-Strukturen, wo wir heute auch noch mal viel besser sind eigentlich als damals.
Total.
In den Strukturen.
Viel, ja.
Aber wir müssen sie halt richtig einsetzen, auch wieder reduziert einsetzen. Und natürlich wäre das wunderschön, wenn sich das irgendwann auch auszahlt in Form von Titeln der A-Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das Erste ist ja, wenn wir jetzt gucken, wie viele Profis bringt Deutschland raus. Da gibt es ja auch jetzt eine Studie, die veröffentlicht wurde, wo wir einfach jetzt erstmal am schlechtesten sind. Wenn man guckt, welche Power wir haben, wie viel Kinder Fußball spielen, wie viel investiert wird, da sind wir einfach nicht gut. Und der erste Wunsch wäre ja, dass wir einfach viel mehr Spieler in die Top-Ligen bekommen oder in die Bundesliga bekommen, auch über die zweite Liga, über die dritte Liga entwickelt. Das wäre erstmal ein Wunsch. Und das wäre für das Produkt Bundesliga, ist das auch wichtig.
Natürlich.
Das ist wichtig, dass wir deutsche junge Spieler haben, die da reindrücken und die diese Identifikation auch stiften und sieht, das ist einer von uns, das kann man schaffen.
Total.
Das ist auch wichtig für das Produkt und das ist erstmal das Ziel. Und das wird man ja, siehst ja dann am Ende, wie viel Spieler, die noch für die U21 spielen können, wie groß ist der Talentpool und wie gut sind die Spieler. Daran kann man es am Ende sehen, ob das dann für einen Titel reicht. Das ist nochmal eine andere Geschichte, weil da braucht man auch ein bisschen Spielglück. Ich weiß ja, ob du gestern das Spiel gesehen hast.
Ja.
Von Dortmund gegen Paris.
Da braucht man, ja.
Also irgendwann müssen die halt einfach zweimal einen Innenpfosten schießen, der geht wieder raus. Das heißt, ohne das geht es dann ja nicht. Deswegen wäre es für mich nicht korrekt, sich daran zu orientieren, das davon abhängig zu machen.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann frage ich mich auch, was wird Hannes Wolf machen? Und das ist jetzt nochmal eine Frage, weil die mich einfach nochmal ganz persönlich interessiert. Passt nicht ganz zu dem Leader-Talk, aber du gestattest mir einfach mal die Frage so, ja, Hannes, du, die Zukunft, Vereinstrainer, Nationaltrainer 2038, was schwebt dir so vor? Was dürfen Fußballfans da erwarten? Bist du da im Moment voll im Thema einfach und sagst, ja klar, also meine Mannschaft beim DFB, die U20, die Trainingsphilosophie Deutschland und um mehr mache ich mir keine Gedanken, aber ist so der Vereinsfußball, deine Erfahrungen, die du da gewonnen hast, etwas, wo du sagst, irgendwann auf jeden Fall zurück und auch mit der Ambition, die dich auch sonst so prägt?
Ja, das sind ja auch dann komplexe Entscheidungen. Also die Situation beim DFB ist natürlich auch eine Familienentscheidung. Meine Töchter sind jetzt 12 und 8. Und die Frage ist ja, wie oft will man umziehen und seine Familie rausreißen oder wie oft will man alleine umziehen? Da haben wir auch so beantwortet, ich möchte das in dieser Phase nicht. Ich möchte nicht, dass ich dauernd weg bin und 6 Tage die Woche und vielleicht hast du einen halben freien Tag. Das ist auch eine Entscheidung dafür. Mit der Direktion und also ich werde da jetzt auf keinen Fall Zeiten herausspringen, ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen, ne? So wie das halt im Fußball ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, weil
sagen wir es mal so.
Ja, weil der Einfluss und das macht unfassbar Spaß. Auch die U20 zu trainieren ist großartig, weil das sind junge Profis, junge Menschen, die das auch diese Saison sehr genossen haben, sich mit Gleichaltrigen zu treffen, auf hohem Niveau zu spielen, die diese Trainingseinheiten auch lieben. Ich glaube, dass ich das erst aufhöre, wenn ich irgendwann irgendwo hingehe und von der besten Trainingseinheit anfange und die schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ey Hannes, wir wissen das jetzt wirklich, hör auf damit, wir haben das verstanden. Dann wäre man der Moment, wo man überlegen müsste, was anderes zu machen.
Ja.
Aber das dauert noch, weil das zu durchdringen und dann auch in der Tiefe zu durchdringen und das wirklich so in die Verhaltensänderung zu kommen, das braucht noch Zeit. Und trotzdem würde ich für die Zukunft das alles nicht ausschließen. Ich hatte nach Leverkusen, wenn du mit Bayer Leverkusen in die Europa League kommst, egal, ich war auch nur 9 Wochen da, aber trotzdem, da gibt es danach natürlich Anfragen, auch international. Da konnte ich mich ganz gut überprüfen und das wollte ich einfach nicht machen. Und trotzdem für die Zukunft, wenn ein tolles Konstrukt ist, wäre ich auch sehr gerne Co-Trainer. Sehr, sehr gerne Co-Trainer, wenn da ein Chef ist, wo das richtig cool ist. Und auch die als Profitrainer zu arbeiten, finde ich weiterhin spektakulär und spannend. Und ich habe ja noch 20 Jahre. Ne?
Ja, also
was ich nicht mehr habe, ist das Gefühl, mich beeilen zu müssen. Das habe ich gar nicht mehr.
Nee, bei den Stationen.
Weil dafür ist auch schon zu viel, ja. Genau, da ist einfach schon zu viel für passiert.
Da sind wir wieder am Anfang, als wir gesehen haben, was du schon alles gemacht hast. Und vielen Dank nochmal für diese Einblicke, auch privater Natur, ne, dass du dich da jetzt so ganz, ganz offen und nachvollziehbar auch sagst, Mensch, Familie, das ist mir wichtig. Und ich finde es ganz toll. Und es hat auch was mit Selbstführung zu tun, wie ich finde. Und auch das macht in meinen Augen, um kurzes Thema nochmal abzuschließen, Leader aus, die nämlich genau wissen, wo sie hinwollen, was gerade auch für sie das Wichtigste ist und da ja gewinnt man Klarheit auch für sich selbst und deswegen vielen Dank nochmal für diesen Einblick und für die Motivation deiner Entscheidung, Hannes. Ganz toll, Glückwunsch. Und die allerletzte Frage kommt jetzt, Hannes, und zwar ja, drei Trainer, die dich in irgendeiner Form geprägt haben oder ja beeindruckt haben, den du immer gern zugehört hast, die dich selbst vielleicht als Spieler, vielleicht gab es da den einen oder anderen Trainer auch, den du da nennen möchtest. Also welche drei Trainer würdest du da nennen wollen?
Ja, ich habe großes Glück gehabt beim BVB, weil erst im Amateurfußball war ich natürlich schon Autodidakt und habe das, was ich an der Uni gelernt habe, dann da umgesetzt und mit Sicherheit auch ein bisschen wild ausprobiert. Dann im Bereich ASC, Landesliga, Verbandsliga, Bezirksliga, vorher auch in der Kreisliga. Das war natürlich so eine wilde Phase des Studierens und des Lernens. Und dann hatte ich natürlich 6 Jahre das Vergnügen, mit Jürgen Klopp und seinem Team zusammenzuarbeiten. Und ich hatte eine Rolle, dass ich immer mit auf den Platz konnte und mit in der Trainerkabine saß.
Cool.
Und dann auch mit dem Trainingslager war damals Felix Passler, Christian Pulisic und so mit hochbegleitet, weil das meine Spieler waren. Deswegen war ich da echt viel dabei. Und dann kam, der Jürgen ist Wahnsinn, wirklich unglaublich. Ja.
Du hast natürlich in der unmittelbaren Nähe, im unmittelbaren Kontakt natürlich viel mitnehmen können.
Ja, hundertprozentig. Also das war sensationell.
Willst du einen Satz sagen, was in 2 Sätzen so, was dich am meisten fasziniert hat an der Person Klopp?
Ja, das ist in 2 Sätzen immer so eine Sache, aber der Jürgen weiß natürlich alles über Fußball, ohne damit zu kokettieren. Mhm. Das heißt, er lässt null raushängen, auch die taktische Qualität, die er hat und diese Überzeugungskraft, die Menschen zu bewegen und zu erreichen und das fand ich sensationell, muss ich sagen. Ja, in allem. Mhm. Und das schön. Ist, also wenn er war nach Wenn du da eine Woche dabei warst, dann weißt du auch, warum der den Weg gegangen ist. Also es gibt ja Spieler, für die braucht man keinen Scout, weil einen das anspringt. Ne? Danach kam Thomas Tuchel. Da war ich nochmal 1,5 Jahre auch in der ähnlichen Rolle. Also auch einfach immer dabei und es war auch großartig in der Offenheit. Mhm. Auch da habe ich viel gelernt. Das war sehr interessant, weil wir waren 2-mal deutscher Meister mit der B-Jugend, als Thomas kam. Und dann kommt er und macht es anders als Jürgen. Und das zuzulassen und das zu integrieren, ohne den Rest wieder zu verlieren, war zum Beispiel eine interessante Lebensphase. Mhm. Ich bin natürlich sehr verbunden mit Edin Terzic durch die, der war ja mein Studien, wir haben zusammen studiert, sind enge Freunde. Ich habe ihn damals als Co-Trainer zum BVB geholt, mit dem Sven Nislintat zusammen und wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet, sind aber bis heute sehr, sehr eng befreundet. Das ist natürlich eine Verbindung, das braucht jetzt jedes Gespräch wieder eine Fortbildung und da passiert so viel. Deswegen bin ich da auch sehr stolz auf das, was sie jetzt da machen. Es gibt dann ganz viele, aber dann Peter Herrmann nochmal. Peter Herrmann war mein Co-Trainer in Leverkusen und das hat mich nochmal wahnsinnig geprägt.
Okay. Mhm.
So, weil er auch in der Klarheit, in den Trainingsformen, auch in der Ansprache, in dem ganzen Konstrukt hat er so eine Autorität gehabt, dass er die ganzen kleinen Themen konnte er wegnehmen. So, du musst dich dann als Cheftrainer nicht um die kleinen Themen kümmern. Um die großen musst du dich immer kümmern, aber nicht um jedes kleine Thema. Mhm. Ja, deswegen, immer ein Konstrukt bauen, wo du eigentlich als Cheftrainer hinkommen kannst und du musst nichts machen. Weil die Leute um dich rum so gut sind und so stark sind, auch in den Persönlichkeiten, in der Autorität, dass du eigentlich hinkommen kannst und musst nichts machen. Dann kannst du selbst entscheiden, machst du es jetzt oder machst du es nicht und oder gibst es ab. Und das hat mich nochmal wahnsinnig geprägt.
Super spannend, was du da gerade sagst. Also insgesamt in puncto Führungsqualitäten, also das überhaupt aufzubauen. Also und da gibt es ja noch bei ganz vielen Chefs oder Führungskräften das Gefühl so, ich muss hier alle dominieren, neben mir darf kein weiterer König sein. Nein, ne? Und du sagst es gerade wunderschön, der hat es geschafft, ganz viele starke Persönlichkeiten nimmt zusammen, Verantwortung zu übertragen und weiß genau, das sind aber meine Punkte und das ist ein toller Mix, glaube ich, der vielen Führungskräften einfach hilft, ein tolles Team aufzubauen.
Ja, deswegen bin ich auch ein großer Fan von Nuri Sahin und Sven Bender im Trainerteam bei Edin.
Genau.
Weil die machen das auch nochmal rund. Die haben da oben gespielt, die haben das erlebt, die machen das ganze Ding rund. Und die haben auch die Autorität, das, die Dinge einzufordern. Und ich finde, so muss man es auch bauen heutzutage, weil alleine schafft man es nicht. Dann verheizt du dich auch, du verbrauchst deine Stimme, du verlierst deine Kraft oder deine Wirkung, wenn du zu viel machst. Und da muss man sich in dem Konstrukt die Chance geben, sich zu dosieren. Und deswegen war mir auch klar, dass wir das Kompetenzteam brauchen und wie das auch besetzt sein muss. Da müssen halt Maschinen drin sein.
Genau. Und das seid ihr. Und von daher fand ich es jetzt nochmal einen ganz spannenden Aspekt so zum Ende raus, dank der Rolle von Peter Herrmann, die du selbst erlebt hast. Ja, Hannes, also großartig. Vielen Dank. Sehr intensiv die Trainingsphilosophie Deutschlands kennengelernt, dich kennengelernt, deine Ansätze. Und ich habe ein tolles Gefühl jetzt zu dir. Ich habe dich wahrgenommen, nochmal erlebt und das, was ich sonst so in der Öffentlichkeit wahrgenommen habe, hat sich genau jetzt auch bestätigt, diese schöne Energie, mit der du da bist, und ich wünsche dir weiterhin viel Glück und frohes Schaffen und auf ganz bald, mein Lieber.
Ja, vielen Dank. Du hast gute Fürsprecher, die sagen, das kann man sehr gut machen. Der Sandro hat das empfohlen, da bin ich natürlich dabei. Deswegen Dankeschön.
Sehr gerne. Also, Hannes.
Bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.